Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner am Mikrofon herzlich willkommen. Chemnitz, Dortmund, Goslar, Leverkusen, Nürnberg und Potsdam. In den Rathäusern dieser Städte wird heute wahrscheinlich ausgiebig gefeiert. Anders als ursprünglich angekündigt, werden Karstadt-Kaufhof-Filialen dort nicht verschwinden. Der Warenhauskonzern kann 6 Filialen doch erhalten. Was dahinter steckt, erfahren Sie gleich. Keine Spur von Partylaune allerdings in den USA. Wir schauen mit einem Volkswirt auf die amerikanische Wirtschaft vor dem morgigen Nationalfeiertag. Zunächst aber zur deutschen Autoindustrie, die langsam wieder kleine Lichtblicke sieht, nicht nur, weil der chinesische Automarkt anzieht, sondern weil die Autobauer auch auf einen Nachfrageschub hoffen durch die Mehrwertsteuersenkung und dass das zweite Halbjahr etwas wettmachen kann von den Einbrüchen in der ersten Jahreshälfte. Über die Zwischenbilanz des Verbands der Automobilindustrie berichtet Silke Hane.
Verunsicherte Kunden, gerissene Lieferketten, Arbeiten auf engem Raum nicht zu verantworten. Für die Autoindustrie war das erste Halbjahr auf allen Ebenen eine ziemliche Katastrophe.
Die Automobilmärkte sind aufgrund der Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Pandemie, geschlossene Autohäuser, Zulassungsstellen sowie auch der zeitweisen Unterbrechung der Lieferketten und der damit verbundenen Produktionsstopps in den ersten 5 Monaten des laufenden Jahres in einem Ausmaß eingebrochen, für das wir keine Vergleiche haben.
Konstatiert daher VDA-Chefin Hildegard Müller. Der europäische Pkw-Markt schrumpfte in diesem Zeitraum um 43%, der amerikanische um 23% und der chinesische um 27%. Auch im Juni lag der Absatz von Neuwagen noch deutlich unter dem Niveau des letzten Jahres. Entsprechend die Prognose fürs Gesamtjahr. Weltweit, so die Schätzung, schrumpft der Pkw-Markt in diesem Jahr um 17%, der Nutzfahrzeugmarkt sogar fast um ein Viertel. Summa summarum fasst Müller es so zusammen.
Der Weg aus dieser großen Krise wird lang und steinig und er wird wirtschaftliche und soziale Schleifspuren hinterlassen in der gesamten Wertschöpfungskette.
Mit den sozialen Schleifspuren dürfte vor allem der Abbau von Arbeitsplätzen gemeint sein. Noch, so Müller, überdecke die Kurzarbeit vieles. Von den 814.000 Beschäftigten in der deutschen Autoindustrie sei derzeit jeder Zweite in Kurzarbeit. Die meisten davon allerdings nicht bei den großen Herstellern. Volkswagen etwa hat zum Juli die Kurzarbeit vorerst komplett wieder beendet. Auch bei den anderen Autobauern geht es in diese Richtung.
Leider können wir daraus aber nicht ableiten, dass dieser Trend auch bei allen Zulieferern vorherrscht. In etlichen mittelständischen Unternehmen ist die Auslastung weiterhin sehr schwach. Die Corona-Krise und die Transformation überlagern und verstärken sich hier.
Transformation, damit ist in diesem Fall der nötige Umbau zu mehr Elektromobilität gemeint. Denn der Autobranche sitzt die EU im Nacken. Ab dem kommenden Jahr drohen hohe Strafen, wenn die Autobauer bestimmte CO2-Grenzen überschreiten. Für 2030 wurden die Werte noch einmal verschärft, was die Autolobby nach wie vor heftig kritisiert.
Europa verschlechtert mit einer Abkehr von einer modernen und zukunftsorientierten Wachstum- und Industriepolitik seine internationale Wettbewerbsfähigkeit und gefährdet nicht nur in der Automobilindustrie die Sicherheit von Arbeitsplätzen.
Dass viele Hersteller erst spät in die sogenannte Transformation eingestiegen sind und so selbst zur Gefährdung von Arbeitsplätzen beitrugen, lässt Müller indes unerwähnt. Dabei sehe man die Strukturprobleme der deutschen Autoindustrie schon seit 2 Jahren deutlich, sagt Oliver Falk vom IFO-Institut.
Probleme in den wichtigsten internationalen Absatzmärkten, insbesondere Großbritannien, USA, China. Die Notwendigkeit aufgrund der EU-Regulierung, aber auch der Regulierung beispielsweise in China, die Elektromobilität voranzutreiben. Und natürlich die Digitalisierung und damit verbunden vernetztes und autonomes Fahren.
Probleme, die sich nun verschärfen. Bislang habe die Branche aber darauf noch nicht mit einem Abbau der Beschäftigung reagiert, sondern einer Reduzierung von Arbeitsstunden.
Die Reduzierung der Beschäftigung wird auch in nächster Zeit zu einem Großteil durch das altersbedingte Ausscheiden von Mitarbeiterinnen erfolgen.
Dass das so bleibt, kann VDA-Chefin Hildegard Müller indes heute nicht versprechen. Wenn sich die aktuell steigende Auftragslage nicht langfristig stabilisiert, so ihre Prognose, seien Transformationsmittel, womit in diesem Fall Kündigungen gemeint sein dürften, als letztes Mittel nicht ausgeschlossen.
Soweit Silke Hane und diesen aktuellen Lagebericht der Autobauer, den nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu meiner Kollegin Claudia Werle. Frau Werle, was machen denn die Autoaktien heute?
Gut, die Zahlen, die kommen jetzt nicht unerwartet. Das ist ja angesprochen worden. Die Branche hat nicht nur mit den Folgen von Corona, sondern auch mit Strukturproblemen zu kämpfen. Dennoch, die Hersteller suchen nach neuen Antworten. Daimler beispielsweise entwickelt und baut zwar eigene Batterien für die eigenen Autos. Das Herzstück der Batterie, die Zelle, muss aber von externen Anbietern eingekauft werden. Und jetzt will sich Daimler bei einem chinesischen Batteriezellenhersteller beteiligen, um den Nachschub für seine Elektromodelle weiter zu sichern. Da ist von einer weitreichenden strategischen Partnerschaft die Rede. Für Daimler ein wichtiger Meilenstein, um die Nachhaltigkeitsziele erreichen zu können. Aktien von Daimler dennoch 1,5% im Minus. Nicht ganz so stark ist das Minus bei der Konkurrenz VW und BMW.
Wie hält sich der DAX denn heute insgesamt? Gestern haben wir ein außerordentlich kräftiges Plus gesehen.
Der kann sich heute nicht so recht entscheiden, in welche Richtung es gehen soll. Auf der einen Seite sind viele Anleger optimistisch. Es gibt ja immer mehr Lockerungen in Sachen Corona. In vielen Betrieben wird auch die Produktion wieder hochgefahren. Also alle Signale, dass es wirtschaftlich gesehen wieder aufwärts geht. Auf der anderen Seite ist aber auch klar, das Coronavirus breitet sich immer noch aus. Wir haben immer wieder schlechte Nachrichten, jüngst aus den USA mit steigenden Ansteckungszahlen. Viele Anleger, also zwischen Hoffen und Bangen, das spiegelt sich im DAX wieder. Das Tagesplus ist aufgezehrt, aktuell der DAX 0,5% im Minus. Er fällt auf 12.539 Punkte.
Stichwort USA, da wird ja heute nicht gehandelt am langen Wochenende vor dem morgigen Nationalfeiertag, wo in der Regel ja kräftig gefeiert wird, auch privat mit Grillpartys. In diesem Jahr dürfte das etwas anders aussehen. Sie haben es erwähnt, die Infektionszahlen steigen in vielen Bundesstaaten und eine Konjunkturerholung ist nicht wirklich in Sicht. Trotz der Arbeitslosenquote, die ja wieder gesunken ist, und die Lage haben Sie sich mal von einem Experten erklären lassen.
Ja, und das ist Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank. Von ihm wollte ich zunächst wissen, die guten Zahlen vom Arbeitsmarkt sind ja auch eine gute Nachricht für die Wirtschaft. Dennoch kann von Entwarnung keine Rede sein. Wie es um die US-Wirtschaft bestellt ist, wollte ich von Jörg Krämer wissen. Und hier ist seine Antwort.
Ja, also bis zuletzt sah das nicht schlecht aus. Wir hatten jetzt 2 Monate in Folge wieder einen Anstieg in der Zahl der Beschäftigten. Damit ist 1/3 der Jobverluste, die durch Corona verursacht worden waren, wieder aufgeholt. Aber natürlich zuletzt sehen wir eben, dass die Zahl der Neuinfektionen in den USA deutlich gestiegen ist. Und das ist natürlich schon ein Warnzeichen. Also Mobilfunkdaten deuten darauf hin, dass in der letzten Woche die Erholung im Einzelhandel, dass die ins Stocken geraten ist.
Sind einzelne Branchen da ganz unterschiedlich von betroffen?
Ja, also bisher haben wir eine sehr schwach ausgeprägte Erholung in der amerikanischen Industrie. Das sieht man auch am Frachtaufkommen, das sieht man am Stromverbrauch, aber auch einfach an den Zahlen zur Industrieproduktion. Eine deutlichere Erholung dagegen gab es im Dienstleistungsbereich, bei den Einzelhändlern, bei den Restaurants. Aber wie gesagt, die Menschen sind jetzt in den betroffenen Bundesstaaten verunsichert und die Erholung bei Restaurantbesuchen, die Erholung bei den Einzelhändlern, die ist schon ins Stocken geraten in der letzten Woche.
Gibt es da regionale Unterschiede auch?
Ja, riesige Unterschiede. Die Pandemie fing ja an im Nordosten in New York und da ist sie auch ganz gut unter Kontrolle. Aber gerade so in den südlichen Sonnenstaaten, wo man auch am Anfang wenig gemacht hatte, wenig unternommen hatte gegen Corona, da steigt die Zahl der Corona-Infizierten massiv an. In einigen Städten gibt es ja schon Engpässe bei Krankenhäusern. Also es ist der Süden betroffen. Im Grunde genommen wandert das Virus vom Nordosten, also New York, Richtung Süden. Und da wütet jetzt die Epidemie. Das ist alles noch kein Problem wirtschaftlich, aber es ist zumindest ein Risiko. Und die Abwärtsrisiken für die amerikanische Konjunktur haben ganz klar zugenommen. Und das ist erst gekommen, seitdem wir diese zweite Welle an Neuinfektionen in den Vereinigten Staaten sehen.
Der Dow Jones kannte in dieser Woche im Prinzip nur eine Richtung, die nach oben. Der Nasdaq-Index hat ein neues Rekordhoch erreicht. Hat denn das, was wir momentan an Kursentwicklungen an der Börse sehen, überhaupt noch etwas zu tun mit der Realwirtschaft?
Naja, ich meine, die Börsen spiegeln ja nicht nur die Realwirtschaft wider, die Börsen spiegeln ja auch sehr stark wider das, was die Politik macht. Der amerikanische Präsident flutet das Land mit Geld. Der Staat hat ein Haushaltsdefizit von fast 20%, also wie in Kriegszeiten, wie während des Zweiten Weltkrieges. Und zweitens natürlich auch die amerikanische Notenbank, die das Land, die Finanzmärkte mit Liquidität flutet. Und das spielt natürlich auch eine große Rolle bei der Erholung der Aktienmärkte in den USA, aber natürlich auch hier im Euroraum.
Nutzt das was? Kommen die Gelder an?
Na, sicher kommt das Geld an. Die verfügbaren Einkommen der Amerikaner sind doch deutlich gestiegen. Und das spielte ja auch eine Rolle bei der Erholung des Konsums, den wir eben bis zuletzt gesehen haben, bevor jetzt die Zahlen zur zweiten Infektionswelle bekannt geworden sind.
Sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank.
Soweit also Einschätzung zur US-Konjunktur. Schauen wir mal auf die Lufthansa. Heute das Rettungspaket, das steht ja, aber die eigentliche Sanierung, die geht jetzt erst los und damit auch ein möglicher Verkauf von Unternehmensanteilen. Da hat es die Lufthansa offenbar aber nicht ganz so eilig.
Ja, das ist richtig, aber dennoch ist, man muss jetzt halt überlegen, welche Bereiche sollen im Konzern bleiben, von was will man sich trennen. Es geht um eine neue Gesamtstrategie. Gut, die Lufthansa will halt schauen, wie sie sich aufstellen kann. Lufthansa-Aktien dennoch 1% im Minus.
Und im MDAX gibt es heute auch ein Rekordhoch bei Delivery Hero.
Ein Unternehmen, das in mehr als 40 Ländern Bestellplattformen für Essen lokaler Anbieter betreibt. Delivery Hero konnte von der Corona-Pandemie profitieren, einfach weil viele zu Hause bleiben mussten und sich Essen haben liefern lassen.
Und was macht der Euro?
Der wird mit einem Dollar 12,25 gehandelt, die Umlaufrendite von minus 0,42 auf minus 0,46% gesunken und die Feinunze Gold kostet 1.776,68 Dollar.
Claudia Werle war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Galeria Karstadt Kaufhof kämpft ums Überleben. Seit Jahren leiden die Warenhäuser unter der Konkurrenz des Onlinehandels. In der Corona-Zeit brechen die Umsätze jetzt noch stärker weg. Am Mittwoch wurde nun das Insolvenzverfahren eröffnet für Karstadt Kaufhof, mit dem auch ein personeller Kahlschlag verbunden ist. Erst vor 2 Wochen wurde das Aus von deutschlandweit insgesamt 62 Filialen angekündigt. Heute nun wurde diese Zahl korrigiert und zwar nach unten auf 56 Filialen, dank einiger Zugeständnisse von Vermietern. Dennis Friese berichtet.
Deutschlandweit gibt es gute Nachrichten für die Beschäftigten in 6 Warenhäusern von Galeria Karstadt Kaufhof. In Dortmund, Leverkusen, Chemnitz, Goslar, Nürnberg und Potsdam bleiben die Filialen erhalten. Es sei gelungen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen anzupassen, teilte die Geschäftsleitung in der Essener Zentrale mit. Das heißt vor allem, die Vermieter haben die Mieten gesenkt. Das seien gute Nachrichten, sagte der Dortmunder Betriebsratschef dem WDR. Er habe die Steine von den Herzen seiner Kollegen rollen hören. Die öffentlichen Proteste hätten sich gelohnt. Trotzdem bangen alle noch mit den Kollegen aus 56 weiteren Filialen, die geschlossen werden sollen, darunter 2 weitere in Dortmund und 3 in Essen. Auch für sie gäbe es noch Hoffnung, für diese Standorte werde weiter verhandelt. Zum jetzigen Zeitpunkt sieht die Geschäftsleitung von Galeria Karstadt Kaufhof aber keine Fortführungsperspektive, heißt es in einer Mitteilung. Es kämen zu wenige Kunden und die Mieten seien überdurchschnittlich hoch.
Dennis Friese berichtete. Wer in Portugal Urlaub macht, reist meist mit dem Flugzeug an. Deshalb hat die portugiesische Fluggesellschaft TAP, die mehr als die Hälfte der Touristen befördert, auch eine strategische Bedeutung für den portugiesischen Staat, der bislang 50% der Anteile hielt. TAP sei für Portugal zu wichtig, als dass das Land sich den Luxus leisten könnte, das Unternehmen zu verlieren, hieß es aus der Regierung dieser Woche. Ein Unternehmen, das vor Corona schon rote Zahlen schrieb, jetzt aber wie andere Airlines auch ums Überleben kämpft. In der Nacht hat sich die portugiesische Regierung nun mit den privaten Anteilseignern geeinigt und den Weg freigemacht für ein Rettungspaket. Marc Dugge berichtet.
Nach der Lufthansa und Air France wird nun eine weitere europäische Fluglinie gerettet. Die portugiesische TAP wird zu großen Teilen vom portugiesischen Staat übernommen. Der Staat hat sich mit einem privaten Konsortium geeinigt, das bisher 45% der TAP-Aktien besessen hat. Der Staat kauft nun die Hälfte dieser Anteile für 55 Millionen Euro auf. Damit besitzt er künftig 72,5% der Aktien und hat die Kontrolle über die Fluglinie. Mit dem Abkommen wird auch der Weg für Hilfsgelder frei. Jetzt können insgesamt 1,2 Milliarden Euro aus Kassen des portugiesischen Staates und der Europäischen Union fließen, um das Unternehmen zu stützen. Die Fluglinie war schon vor der Coronavirus-Krise angeschlagen. In den ersten 3 Monaten des Jahres hatte sie fast 400 Millionen Euro Verlust gemacht. Die aktuelle Krise setzt dem hochverschuldeten Unternehmen jetzt noch zusätzlich zu. Die TAP beschäftigt rund 14.000 Mitarbeiter und besitzt eine Flotte von etwa 100 Flugzeugen. Für das Urlaubsland Portugal ist die Fluglinie wichtig. Sie transportiert jährlich rund 17 Millionen Fluggäste, darunter viele Touristen.
Der portugiesische Staat greift der Fluglinie TAP unter die Arme, Marc Doge berichtete. Und wir kommen wie jeden Freitag zum Firmenporträt und damit zum digitalen Wandel, der weitgehend unbemerkt auch in der Landwirtschaft Einzug hält und ökologisch durchaus auch Vorteile mit sich bringt. Gerade beim Ackerbau, der im Verdacht steht, nicht gut für Klima, Umwelt und Grundwasser zu sein. So macht sich ein Agrarunternehmer aus dem Münsterland Satellitendaten zunutze, mit denen Landwirte ihre Böden gezielter bearbeiten können und im besten Fall mit weniger Dünger bessere Erträge erzielen. Angelika Gördes-Giesen stellt ihn vor.
Treckerfahren ist für Burkhard Kleffmann mehr als nur ein Hobby. Der Unternehmer ist Landwirt durch und durch. Aufgewachsen auf einem Bauernhof im Münsterland und auf dem Trecker hat er die besten Ideen, sagt er.
Es war für mich immer klar, dass ich nur Landwirtschaft mache. Das ist natürlich mir in die Wiege gelegt. Nur konnte ich mir nicht so ganz vorstellen, immer auf dem Hof zu sein.
Aus Kleffmanns erster Idee auf dem Traktor wurde ein Agrarmarktforschungsunternehmen mit 30 Millionen Euro Jahresumsatz. Das hat er zum Jahresende 2019 verkauft. Sein Projekt der Zukunft ist aber Kleffmann Digital. Die Idee? Satelliten hoch über den Äckern zu nutzen, die dem Landwirt alle wichtigen Informationen liefern können, zum Beispiel wie hoch der Wasserbedarf auf dem Acker ist, wann und welche Feldfrüchte gesät und welche Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden müssen. Und vor allem, wie viel Dünger auf den Acker muss.
Wir haben jetzt eine GmbH gegründet, die heißt Kleffmann Digital. Sie hat einzelne Vertriebsleute, Freelancer in diversen Ländern und werden uns auch vom Aktionsradius her auf den deutschen Markt, auf Zentraleuropa und Lateinamerika konzentrieren.
Die Bürozentrale des jungen Teams ist in Lüdinghausen im Kreis Coesfeld in einer alten, renovierten Villa in der Altstadt. Hier arbeiten 30 Mitarbeiter, vom Agrarexperten bis zum Programmierer. Das finanzielle Polster der neuen Firma ist üppig. Anfangsschwierigkeiten werfen Burkhard Kleffmann nicht aus der Bahn.
Wir haben ja meinen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb, der auch noch bewirtschaftet wird, als Testbetrieb. Da probieren wir alles aus. Und wenn wir im Testbetrieb festgestellt haben, das kann funktionieren, dann gehen wir zu unseren Pilotbetrieben. Davon haben wir dann in Deutschland verteilt ungefähr 10. Und die testen dann unsere neuesten Produkte aus. Und wenn die wiederum dann sagen, Mensch, das hat mir gefallen, das hat mir einen Mehrwert gebracht, dann gehen wir in den Markt.
Konkret geht es beim Programm MyDataPlan um ein Webportal, das jeder Landwirt kaufen kann und dann mit den eigenen Daten des Betriebes arbeitet, erklärt Produktmanager Florian Bethke, der vor seinem Computerbildschirm in der Firmenvilla sitzt.
Letztendlich geht es darum, mehr Informationen über jeden einzelnen Bereich eines Feldes herauszufinden. Das geht mit neuen Datenquellen wie Satellitendaten sehr gut. Die Kameras, die am Satelliten angebaut sind, messen unterschiedliche Reflexionseigenschaften der Pflanze. Und je nachdem, ob ein Pflanzenblatt krank ist, gesund ist oder komplett abgestorben ist, hat es unterschiedliche Reflexionseigenschaften, die gemessen werden. Und darüber bekommt man den aktuellen Zustand eines Feldes heraus.
Das Resultat sind Bodenkarten, die ständig aktualisiert werden. Burkhard Voss ist einer der Landwirte, die MyDataPlan in der Praxis testen. Der Hof des jungen Landwirts hat über 100 Hektar im Münsterland. Hier baut er das Futter für seine Schweine an, 240 Sauen, Ferkel und Mastschweine. Um seine Getreide- und Maiserträge zu optimieren, nutzt er das neue Kleffmann-Programm.
Auf jeden Fall sind es 2 Satelliten und die bringen alle 5 Tage Bilder und sehen dort, wie haben sich die Bestände entwickelt. Wir nennen das Biomassekarten und können dann genau unsere Strategie festlegen, was wir tun müssen.
Die Karten liefern wichtige Daten, die in den Bordcomputer des Treckers eingespeist werden, erklärt Landwirt Burkhard Voss.
Das fängt dann am WC an, dann machen wir dann unsere Aussaatkarten fertig und dann setzen wir uns auf den Trecker, stecken das in den Rechner von dem Trecker ein. Es ist eins der ersten Systeme, auch was so einfach funktioniert, das muss ich ganz einfach sagen.
Angesichts der neuen strengen Düngerregeln hofft Burkhard Voss so auch punktgenau Gülle zu düngen, um nicht zu viel Nitrat auf den Feldern auszubringen.
Meine Zukunftsvorstellung ist, wenn wir das mit solchen Sensoren hinkriegen, dass man die Nährstoffe misst, dass die Mengen genau dahin kommen, ohne die Flächen dann zu überdüngen.
Viele Bauern aber haben Bedenken, solche Systeme zu nutzen. Bisher dominieren Agrarkonzerne wie auch die großen Landmaschinenhersteller die Digitalisierung in der Landwirtschaft. Bauern fürchten um ihre Unabhängigkeit. Die Konzerne, so die Sorge, wollten mithilfe der Daten nur zu mehr Kontrolle kommen. Den Eindruck will Burkhard Kleffmann unbedingt vermeiden. Er beteuert, alle Daten bleiben persönliches Eigentum der Landwirte.
Wenn wir mit einem Landwirt über MyDataPlant eine Interaktion aufgebaut haben, dann kann er trotzdem entscheiden, ob er Daten mit uns teilen will oder nicht. Letztendlich möchte er in seiner Entscheidungsfreiheit nicht eingeengt werden.
Aber schafft es wirklich jeder Landwirt, mit der Digitalisierung Schritt zu halten? Burkhard Kleffmann nimmt sich selbst als Beispiel. Er hat keine Berührungsängste und Altersgrenzen sieht er nicht.
Sicher meinem Vater, der jetzt 87 ist und immer noch selber mit der computergesteuerten Technik unterwegs ist. Man kann sich eigentlich nur dann wach und fit halten, wenn man sich auch mit neuen Dingen beschäftigt. Das ist etwas, was mich antreibt. Ich fahre auch ab und zu noch Trecker. Ja, ich brauche das einfach für das gute Gefühl, dass ich es im schlimmsten Fall noch könnte.
Sagt Burkhard Kleffmann, der Landwirt mit viel Liebe und Herz für Traktor und Computer.
Porträtiert von Angelika Gördes Giesen für unser heutiges Firmenporträt. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau, darin die Grundrente und das gerade eben vom Bundestag verabschiedete Kohleausstiegsgesetz.
Letzteres wirkt auf den Berliner Tagesspiegel wie aus der Zeit gefallen. Die Betreiber von Kohlekraftwerken dürfen sich über Geldgeschenke durch den Steuerzahler freuen. Der Klimaschutz kommt recht kurz. Und das, obwohl das fossile Geschäftsmodell Kohle immer unrentabler wird. Strom aus Kohlekraft wird zunehmend durch niedrige Preise für Gas und erneuerbare Energien verdrängt. Die Anlagen laufen immer seltener, denn sie müssen die Rechte für ihre CO2-Emissionen immer teurer bezahlen. Dieser Trend wird sich in Zukunft eher noch verstärken, denn in Brüssel wird geplant, die europäischen Klimaziele zu verschärfen. Auch das Handelsblatt betont, der gesetzlichen Regelung des Kohleausstiegs hätte es nicht bedurft. Der europäische Emissionshandel zeichnet das Ende der Kohle ohnehin vor. Die EU macht sich auf den Weg in Richtung Klimaneutralität bis 2050. Das macht weitere Anpassungen im Emissionshandel erforderlich. Zertifikate werden ein knappes und teures Gut. Kohlekraftwerke werden aus dem Markt gedrängt. Das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz, so heißt es offiziell, ist somit überflüssig. Weiter umstritten ist die Grundrente für Geringverdiener. Zu den Befürwortern gehört die Frankfurter Rundschau. Die Grundrente ist geeignet, ein schwerwiegendes gesellschaftliches Problem zumindest abzumildern. Es gibt viele Menschen, die jahrzehntelang hart gearbeitet und eingezahlt haben, die aber am Ende wegen niedriger Löhne nur eine sehr geringe Rente herausbekommen. Keine Frage, das Gesetz, das die Große Koalition beschlossen hat, ist alles andere als perfekt. Es wird, wie übrigens immer in der Rentenpolitik, nicht allen gleichermaßen gerecht. Aber es bedeutet für viele eine konkrete Verbesserung. Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung überwiegen die Ungerechtigkeiten. Die Grundrente zieht willkürlich anmutende neue Gräben. Wer in Teilzeitarbeit die erforderlichen 33 Jahre lang gewisse Mindestbeiträge geleistet hat, bekommt bald automatisch einen Rentenzuschuss. Ein Vollzeitarbeiter, der weniger Jahre beschäftigt war, in dieser Zeit aber eine höhere Summe abgeführt hat, geht hingegen leer aus. Die im Leben erworbenen Rentenansprüche werden im Alter unterschiedlich gewichtet. Die Lebensleistung der einen zählt, die der anderen nicht.
Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau. Und der beschlossene Kohleausstieg und was dieser für Sachsen bedeutet, ist auch eins der Themen in Deutschland heute, hier gleich nach den Nachrichten, dann mit meiner Kollegin Jessica Sturmberg am Mikrofon. Außerdem in ihrem Programm die Antikörperstudie, die in Reutlingen angelaufen ist. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft, sagt Eva Barner.